vor 2,5 Jahren ein kleines Independent-Film-Label gegründet mit einem Kollegen zusammen. Und wir haben relativ schnell eigentlich festgestellt, dass das Netz im Prinzip unser, ich will mal sagen, Leitmedium ist. Also das Medium, von dem alles im Prinzip ausging, was Veränderungen für uns hervorgebracht hat. Also deswegen haben wir uns als Netlabel gesehen und wir haben dann auch bei der Open-Source-Software-Entwicklung uns ein bisschen umgeschaut, was für Konzepte man sich dort abschauen kann, die auch für Film anwendbar sind. Und das ist dann im Open-Source-Film-Netlabel.
Was hat man sich da konkret darunter vorzustellen? Was für Filme habt ihr produziert oder produziert ihr gerade?
Als erste Route 66 war ein Doku, ein relativ ungewöhnlich geschnittener Doku-Film, also man würde es wahrscheinlich Doku-Fiktion nennen. Und 90 Minuten lang, und das war, also das ist immer noch relativ selten, dass so ein Film unter einer offenen Lizenz rauskommt, vor allem in Deutschland. Und den haben wir unter einer CC-Lizenz damals Ende 2004 released. Und das hat einen ziemlichen Pressewirbel ausgelöst, so, der für uns viele Sachen bewirkt hat, so, die, wenn wir den normalen Independent-Filmer-Weg gegangen wären, ohne das Netz zu berücksichtigen, wie die meisten Filmemacher das machen, nicht passiert wären. Und
das heißt, euer Film ist auch wie der elektrische Reporter remixbar. Das heißt, die Leute dürfen sich auch daran bedienen und dürfen daraus was Neues machen.
Genau.
Also womit verdient ihr denn Geld?
Also wir haben Spenden. Ist ein Standbein so vielleicht ein Drittel der Einnahmen.
Das ist aber nicht gerade ein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell.
Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Also wenn du zum Beispiel Wikipedia anschaust oder andere ganz, ganz große Open-Source-Projekte, da kommen schon relevante Summen zusammen. Also es ist vielleicht eine Frage, ob du eine bestimmte Popularität dann erreichst, wirklich die dann, wo sich dann erheblich unterscheidet von anderen Projekten. Also vielleicht gibt es wirklich dann bloß für die Spitze des Eisbergs an Open-Source-Filmprojekten, wenn mehr davon entstehen, die Möglichkeit von Spenden zu leben. Also für uns ist es relevant gewesen, für die Finanzierung der zweiten Produktion dann.
Und die anderen zwei Drittel, ich wollte jetzt nicht die Moderation aus der Hand nehmen.
Nö.
Das Ding mal in Gang bringen hier.
Also eins war DVD-Verkäufe, was für viele Indie-Filmer, kleine Indie-Filmer eine Rolle spielt, die trotzdem, also trotz, dass der Film komplett downloadbar ist, gemacht wurden. Und erstaunlicherweise auch, also die Leute kennen den Preis zum Beispiel selbstbestimmt bei uns, wenn sie den Film auf DVD bestellen, und erstaunlicherweise werden dann auch die üblichen Marktpreise bezahlt, also es gehen auch nicht runter, freiwillig.
Und wovon zahlst du deine Miete?
Also wir hatten eine Zeit lang, das erste Jahr noch, also es ist jetzt 2,5 Jahre, dass das Filmlevel existiert, das erste Jahr habe ich noch Aufträge als Freiberufler Informatik bearbeitet quasi, und die anderen, die mitmachen, die haben zum Teil ihre eigenen Unternehmen, dass sie dann mal 2 Monate im Jahr Fulltime zum Beispiel Kamera machen können jetzt für Dreharbeiten oder eben andere Sachen. Also wir können noch keinen eigenen Lohnkosten zahlen.
Für was für Filme würde das funktionieren? Also aus deiner Erfahrung jetzt, für was für Projekte kann das funktionieren und für welche Sachen würde es gar nicht funktionieren? Ich meine, vielleicht mal von Hollywood-Blockbustern und irgendwelchen Special-Effects-lastigen Sachen abgesehen, aber selbst in dem Bereich tut sich ja einiges, was Amateursachen angeht. Aber wofür könnte es funktionieren?
Also ich glaube, Nischen können gut funktionieren. So. Also wenn du dich auf bestimmte Nischen konzentrierst mit dem Inhalt des Films, hast du im Netz die Chance, die Leute auch wirklich zu erreichen, die sich dafür interessieren. Da hat man zum Beispiel das Glück, dass Route 66 nun gerade Oldtimer und diese Straße bedient. So. Das waren zwei Sachen, wo wir ziemlich viel Feedback von, sagen wir, speziellen Magazinen, die sich an Oldtimer interessieren und so weiter, hatten, was uns dann auch auf eine Art weitergebracht hat. Also bloß ein Beispiel, in Leipzig gibt es eine Autohauskette, die zufälligerweise über ein Magazin, was über Oldtimer berichtet, auf Route 66 gestoßen ist, und der Marketingmanager fand das so cool irgendwie, dass er gesagt hat, okay, wir bezahlen euch die komplette Premiere vom nächsten Film. So. Also die sponsern jetzt eben alles, was mit der Premiere zusammenhängt.
Der nächste Film ist
wieder...
Ist
das eine Schleichwerbung?
Nö, das ist ganz deutliche Werbung.
Okay,
Der nächste Film ist wieder semi-dokumentarisch oder ist das ein Spielfilm oder was?
Also es sind auch wieder dokumentarische Anteile drin, diesmal so ungefähr 30% vom Film und den Rest haben wir dann nachgedreht.
Wie hat man sich das semi-dokumentarische, die dokumentarischen Anteile vorzustellen, also für Leute, die es noch
Es ist ziemlich Gonzo-mäßig, also Handkamera und dann wirklich los.
Also grob irgendwie eine Themenvorgabe und dann
also, drauf halten. Ja, also der dokumentarische Teil spielt in Südamerika jetzt beim zweiten Film und da sind drei Jungs auf der Suche nach einem Halluzinogen. Die letzte Droge heißt der Film. Und die haben Kameras dabei und dokumentieren quasi den Trip bis zu dem Punkt, wo sie das Zeug finden. Das ist dann ein Drittel vom Film und die restliche zwei Drittel, die spinnen sich als Plot so drumherum.
Okay, jetzt haben wir zwei Varianten gehört, wie Filme vorher finanziert oder wie journalistische Bewegtbilder und semi-dokumentarische Filme mit Spielhandlungen produziert werden können. Bertram, du hast dich jetzt intensiv mit allen Varianten auseinandergesetzt. Welche Finanzierungsmodelle siehst du und welche Chancen siehst du für Leute, die Bewegtbilder produzieren möchten, in welcher Form auch immer, sei es im fiktiven, als auch im journalistischen oder Dokumentarbereich?
Also ich denke, man sollte immer, es kann sich nicht jedes Video finanzieren, es kann sich auch nicht jede Produktion finanzieren, es muss immer eine gewisse Qualität erstmal vorhanden sein. Wenn man die erreicht, dann kann man auch erstmal drüber reden, die Modelle, die man dann eben zur Verfügung hat. Ich meine, hier ist ja schon angeklungen, Sponsoring ist sicherlich ein Ding, Product Placement ist ein anderes, das vor allem im Internet sehr vielversprechend ist, weil man es dann eben, wenn man jetzt annimmt, man nimmt so einen Podcast und leitet es auf alle Plattformen, alle Medien, alle Devices runter, dann kann die Message nur in dieser kleinen Videodatei drin sein, dann ist zum Beispiel Product Placement sicherlich sehr interessant, vielleicht sogar zum Teil Auftragsproduktion, dass man eben eine Folge speziell zu einem Thema dreht, die dann eben dann Werbung ist, aber eben im Kontext von freien Folgen steht. Es gibt natürlich Sponsoring-Dinger, dass man sagt, naja, wir drehen jetzt Werbung für euch, die läuft danach, davor, Einblendung und so weiter. Andererseits gibt es natürlich auch immer so die Sache, man versucht, so bekannt wie möglich zu werden ohne und geht dann den Weg, die Marke oder die Popularität in Geld zu verwandeln. Also ob es dann über DVDs ist, ob es dann über Kinovorstellungen sind, ob das dann alle möglichen Sachen, wo man dann Geld, Merchandising und so weiter ist, das ist natürlich sicher auch eine Möglichkeit. Da muss aber dann wiederum erstmal eine Community her, das kann man entweder über eine Nische machen oder man geht wirklich ganz breit und spricht alle an und versucht wirklich Hunderttausende von diesem einen Produktvideo zu überzeugen.
Bei den ganzen Videoportalen sieht es ja so aus, dass die Leute fleißig einstellen. Dadurch steigt der Marktwert der Unternehmen im Zweifelsfall nicht unerheblich. Die wenigsten Leute können das dann aber vielleicht für sich selbst als Produzenten in bare Münzen setzen. Die haben nicht die Traffic-Kosten, sie haben die Möglichkeit, dass sie ihre Werke fast für umsonst einer großen Menge von Leuten zugänglich machen können. Darüber hinaus ist die Frage, welche Chancen siehst du da, dass man als Produzent das Ganze verwerten kann oder beziehungsweise welche Finanzierungsmodelle könnte es geben, dass solche Portale im Endeffekt vielleicht auch die Content-Erzeuger entlohnen?
Also prinzipiell bin ich der Meinung, dass für die Preise in Masse ist es nicht relevant, entlohnt zu werden. Das ist die Spitze. So, ich sage das jetzt mal, Kommunikation über Videos. Die Leute, die quasi mit den Clips kommunizieren, mit anderen, mit Freunden, die wollen dafür auch kein Geld. Denen ist es wichtig, dass ihre Botschaft ankommt. Und in dem Fall wird ja quasi die Rechnung von den Venture Capitalists gezahlt, die den vielen Unternehmen, deren Bewertung dann immer weiter steigt, das Geld zur Verfügung stellen, die Bandbreite zu zahlen. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, wo man langfristig auch überlegen kann, wie gut muss ein Video sein, damit ich es umsonst einstellen kann und wo ist vielleicht auch ein Punkt, damit ich Zuschauer bekomme, muss ich vielleicht sogar irgendwann auch was zahlen.
Ja, das glaube ich ja eher nicht.
Naja, also wenn wir hergehen und zum Beispiel sagen, ich bin überzeugt von meinem Video, ich möchte, dass das 10.000 Leute sehen, dann muss ich vielleicht bezahlen, dass das 10.000 Leute sehen.
Ja, das nennt sich dann Werbung.
Genau. Ich muss mein Video vermarkten, dass es gesehen wird.
Andersrum glaube ich aber allerdings auch, dass wenn du wirklich guten Content hast, der sich abhebt von der Masse des Contents, dass du dann auch zu den Portalen gehen kannst und sagen kannst, ist euch das irgendwas wert? Das glaube ich wiederum auch.
Können wir uns darauf einigen, dass wir nicht den Begriff Content verwenden, sondern lieber Film, Video, Bewegtbild? Weil Content ist irgendwas, was man in Containern transportiert. Ja,
ich glaube, das gilt aber auch für Musik. Also für Musik und Filme kann ich es mir gut vorstellen.
Aber du hast das Problem, wenn du es nur einer Plattform gibst, hast du natürlich nicht die Reichweite. Wenn ihr euren Film nur exklusiv, das war ja auch der Hintergrund bei euch, Open Source, ne? Nicht exklusiv, alle können es machen, ihr habt Millionen erreicht. Und so, wenn ihr sagt, ja, eine Plattform, dann kriegt ihr nur das Publikum, das euch die eine Plattform liefern kann.
Fangen wir doch vielleicht kurz konkret an. Wie ist es zu eurem Projekt gekommen und ab welchem Punkt habt ihr euch Gedanken über die Vermarktung und über die Veröffentlichung gemacht? Habt ihr erst gedreht, habt ihr gesagt, coole Idee, wie es oft so ist, ein paar Leute tun sich zusammen, wir drehen einen Film, der ist dann irgendwann fertig und geschnitten und dann denkt man, das Ding hat ein gewisses Potenzial und dann ist die Frage, wie bringe ich es jetzt raus? Hole ich mir dafür, ja, warum seid ihr zum Beispiel nicht den klassischen Weg gegangen, habt euch versucht, über Filmförderung zu hören, was zu holen oder den Weg über Drehbuchförderung zu gehen und oder irgendwelche Sender abzuklappern und da gesendet zu werden?
In den klassischen Weg sind wir deswegen nicht gegangen, weil wir einen anderen Background haben. Also du hast ja normalerweise, wenn du, sagen wir, Film studierst, dann Beziehung zu Professor XY, der dich in der mitteldeutschen Medienförderung, sagen wir mal, oder so, irgendwie unterbringen kann, dass du dein Drehbuch finanziert kriegst oder so. Und die Kontakte hatten wir nicht. Und so wie du es im Prinzip gerade gesagt hast, ist das als Projekt unter Freunden entstanden, so der Film an sich erstmal. So, und dann waren wir dadurch relativ frei, was die Verwertung anging. Also wir waren dann nicht gebunden an, wie du es bei der Filmförderung hast, bestimmte Auflagen, wie der zu verwerten ist, sondern konnten machen, was wir wollten damit. Dann sind wir erstmal natürlich konventionell gedacht zu Sendern gegangen. Und das war relativ steif alles so. Also der MDR hatte uns dann auch noch was geboten. Aber das wäre dann Sendeplatz gewesen, irgendwie anderthalb Jahre später, nachts oder so. Und das, also da wäre für uns als Feedback komplett verpufft. Und um das Feedback ging es uns aber eigentlich im Hauptsächlichen. Also wir hatten das jetzt nicht unbedingt zu refinanzieren, die Produktion. Und deswegen.
Wie viel Geld habt ihr reingesteckt?
Über einen Daumen? Maximal 10.000. Und irgendwann hatten wir dann wirklich. Nach etlichen Kontakten, hauptsächlich mit Fernsehsendern, hatten wir dann auch irgendwie keine Lust mehr auf diese Branche. So. Mhm. Und damals kam das langsam auf, dass das, ich bin aufs archive.org gestoßen, die dich beim Hosting unterstützen, wenn du das unter eine CC-Lizenz stellst. Und so haben wir dann von etlichen Sachen gehört, also von dieser ganzen Open-Source-Community gehört. Und das klang alles echt sinnvoll. Und dann haben wir uns immer mehr damit beschäftigt, so haben das reingestellt, haben es einfach ausprobiert. Und das wurde dann von der Presse auch dankbar aufgegriffen. Und
war das eine Überlegung, einen Schritt zu sagen, wir geben das, was wir jetzt gemacht haben, nicht nur frei, dass Leute es sich umsonst runterladen können, sondern wir geben auch tatsächlich das frei, damit es andere Leute weiter verwerten, vermeschen, remixen können. Überlegt man da als Content-Produzent,
also dass man,
ich denke, Leute, die einen Spielfilm produzieren, wo, was weiß ich, ein halbes Jahr dran geschnitten wurde und man sich tatsächlich überlegt hat, das soll so sein und da, denen könnte es eventuell schwerfallen zu sagen, ich gebe das jetzt komplett frei, damit jeder damit machen kann, was er möchte. Wurde das bei euch diskutiert am Anfang?
Nee, also ich muss sagen, im Gegenteil. Also das wäre für mich als Filmer so das größte Kompliment, wenn einer hergeht und das Ding noch besser macht. Also das fände ich riesig. Also wenn da was, aber man muss sich dann auch wirklich intensiv damit beschäftigen. Also der erste Film wurde an drei Fachhochschulen dann das Rohmaterial verwendet, Route 66. Es sind aber kleinere Dinge daraus entstanden. Also der gesamte Film wurde nicht geremixed.
Es ist ja auch Teil vom Remix, dass man einfach Elemente rausnimmt und da dann was Neues draus macht. Aber für euch war das eher ein Kompliment?
Auf jeden Fall. Also beim zweiten gehen wir jetzt sogar noch einen Schritt weiter und stellen das unter eine Lizenz, die dann auch kommerzielle Vermarktung erlaubt, so. Was wir beim ersten nicht gemacht haben. Und da habe ich jetzt die Hoffnung, dass das erst recht noch ein Ansporn ist, dass, sagen wir mal, zum Beispiel irgendein Team von Schauspielstudenten in Tschechien hergeht und in einem Semesterprojekt einen tschechischen Film draus macht, ein Dubbing. Und damit für sich den tschechischen Markt erschließt, weil es dann denen ihr Produkt ist, sie können es kommerziell verwerten. Und das könnte ich mir vorstellen, dass da so eine Art Stein ins Rollen gebracht wird, wenn die Leute sehen, dass sich damit Geld verdienen lässt, dass sie da viel Energie investieren und das ganze Ding einfach noch größer machen.
Mario, als du das gepitcht hast, also du hattest das Konzept entwickelt vom elektrischen Reporter, war dir automatisch klar, das Ganze zum Remashen hinzustellen, und wie ist das abgelaufen? Also wie hast du dein Konzept verkauft?
Also prinzipiell war die Creative Commons Lizenz Teil der Idee. Weil, ähnlich wie Bertram das gesagt hatte, ich habe mir gedacht, wenn man Bewegtbilder ins Netz stellt, dann sollte man möglichst wenig Hürden darum bauen, sondern alle möglichen Kanäle für Download, Distribution, wie auch immer, zur Verfügung zu stellen. Das heißt eben auch, dass man erlaubt, dass Privatleute den Player auf ihrer Seite einbinden oder irgendwelche andere Sachen damit machen oder zu YouTube hochladen, obwohl das mittlerweile selbst machen. Also ich denke, die CC-Lizenz ist auch vom Reichweiten-Aspekt sehr interessant. Also auch unabhängig jetzt vom Moralischen ist es wirklich auch etwas, was die Reichweite fördern kann. Das haben noch die wenigsten Medienhäuser auf dem Zettel, glaube ich, dass das also auch wirklich was Positives sein kann.
War es schwierig, die Leute davon zu überzeugen? Also generell erstmal vom Grundkonzept zu sagen, ich mache einen Videopodcast, der im Retro-Look daherkommt.
Also im Moment ist es so, alle wollen was mit Video machen und keiner hat eine Idee. Deswegen, wer eine Idee hat und bei einem der Verlage oder Medienhäuser klingelt und die da auf den Tisch legt, hat im Moment sehr gute Chancen, offene Ohren einzurennen, um es mit Stromberg zu sagen. Es ist wirklich so, dass innerhalb der Redaktion sich sehr wenig entwickelt. Dann gibt es externe Produktionsfirmen, die meistens aus dem TV-Bereich kommen und absolut verseucht sind, die also in gebauten 3-Minütern denken, in diesen Mittagsmagazin-Formaten, die wir schon immer beim Mittagsmagazin gehasst haben, mit der Stimme aus dem Off, die uns erzählt, was wir bitte davon zu halten haben. Und kein O-Ton länger als ein Satz und immer schöne assoziative Zwischenschnitte. So, Mann geht von links nach rechts zum Beispiel. Also gestern war Sat.1 hier, da konnte man schön sehen, wie die arbeiten irgendwie. Und was journalistische Bewegtbilder im Web angeht, ist es erschreckend, wie fantasielos da momentan gearbeitet wird. Also wie stumpf TV-Konzepte, die im TV schon trist waren, ins Web gehoben werden, in der Hoffnung, dass sie dann da Flügel kriegen oder sich in Gold verwandeln oder Moment, ich rede mich gerade in Rage.
Ja, ich wollte ja nur mal sagen, dass wir das auch in Relation sehen müssen.
Variante A habe ich genommen, ich habe mir einen Medienpartner gesucht, Variante B wäre gewesen, selbst Werbepartner zu akquirieren, und ich bin nicht Sascha Lobo, das liegt mir nicht. Aber ich denke mittelfristig, also wer ein wenig Ideen im Kopf und eine Kamera in der Hand hat und einen kleinen Sascha Lobo in sich, der also Werbekunden akquirieren kann, ich denke, da tut sich gerade ein Markt auf, also auch für komplett unabhängige Produzenten. Ich denke, da geht einiges. In den nächsten Jahren werden wir da noch staunen, was da kommen wird. Also das ist eine Entwicklung, die noch komplett am Anfang steht.
Kannst du einen Tipp geben, worauf die Leute achten sollten? Oder wenn jetzt hier jemand ist, der sagt, ich habe eine Idee, ich würde das gern umsetzen, ich würde da vielleicht auch gerne mir irgendeinen Medienpartner suchen, der das Ganze finanziert.
Anrufen, Termin machen, hingehen. Ja, ernsthaft. Im Moment, die Redaktionen sind sehr aufgeschlossen.
Das heißt, Sie haben noch nicht ganz verstanden, was es eigentlich ist, lassen sich aber auf Experimente ein?
Ja, experimentieren ist ja der richtige Weg, wenn man mit etwas zu tun hat, wo man nicht weiß, wo es lang geht.
Nur, also ich halte es für das falsche Konzept, Strategiesitzungen zu machen und dann zu glauben irgendwie, dass man aus der Theorie tolle Konzepte entwickeln kann. Ich halte es für wesentlich richtiger, kleine Experimente zu machen und zu gucken, was geht und was nicht. Und insofern ist es auch richtig, dass jetzt diese ganzen schlechten journalistischen TV-Kopie-Formate ins Web geschwappt werden, damit man sieht, was nicht geht. Damit man sieht, halt, okay, das interessiert kein Schwein. Also lassen wir es. Also versuchen
wir
mal was
anderes. Du hast von Anfang an freie Hand gehabt zu sagen, also du hast gesagt, das und das möchte ich ungefähr machen und jetzt guck dir mal, wie es läuft. Oder war da irgendwie drei Sendungen und dann muss ich das etabliert haben? Oder
ich habe einen Pilot gemacht.
Wie waren die Auflagen da?
Also ich habe anderthalb Seiten Konzept geschrieben, mit breitem Zeilenabstand. Also man hätte es wahrscheinlich auch auf eine Seite gekriegt. Und da hieß es, klingt gut, mach mal einen Pilot. Dann habe ich einen Pilot gemacht und dann hieß es, klingt gut, machen wir. Mhm. Und das war dann gleichzeitig Episode 1, also war recht effizient so zu arbeiten. Also wie gesagt, ich habe die Hürden als nicht allzu hoch wahrgenommen und kann da nur jeden ermutigen, auch mal durchzuklingeln.
Bertram, wenn du das über die letzten Jahre beobachtest, was hat sich von Seiten der Industrie, der Professionellen geändert? Also von Methoden, Filme an den Mann zu bringen und auch natürlich unter dem Druck und aus der Angst heraus, dass die Leute sich, wenn sie etwas nicht kriegen, es auf anderen Wege besorgen werden. Wie würdest du da einschätzen? Passiert dann Umdenken im Moment?
Naja, ich meine, die also zappeln ein bisschen so. 50% Content, Filme vom ZDF ins Internet und so weiter. Da ist gerade meiner Ansicht nach ein bisschen Aktionismus, wo noch ein bisschen die Konzepte dahinter fehlen, wie man die Inhalte aufbereiten muss fürs Internet, wie kann ich eine Sendung attraktiver machen fürs Internet und so. Es hat sich viel getan. Es wird sich meiner Ansicht nach, wird das Internet jetzt zum Beispiel nicht das Fernsehen ablösen, aber es wird als zusätzlicher Übertragungsweg in dem Sinn fungieren. Aber gleichzeitig bestimmte Sendungen werden sicherlich abgelöst werden, also Clipshows, Videos, Reality-TV, das Ganze kann man viel effizienter im Internet machen und so. Das ist ja auch mit einer der Gründe, warum Viacom momentan so eine riesen Klage fährt. Das ist ja nicht, weil da irgendwelche Urheberrechte verletzt werden, sondern weil ihr prinzipielles Geschäftsmodell einfach im Bach runtergeht durch diese Portale.
Werden sie zugänglicher, werden die Medienproduzenten zugänglicher für alternative Wege oder ist das alles, was passiert im Moment, eher unter Zwang? Also nach dem Motto, wir müssen uns jetzt gewissen Sachen beugen, wir bieten jetzt gewisse Filme selbst zum Verkauf im Netz an, aber eigentlich, wenn wir es nicht müssten, würden wir es auch nicht machen.
Na, ist immer schwierig. Also es hilft natürlich, wenn man leuchtende Beispiele hat, wenn man sieht, es funktioniert, es kann gehen und so, aber die Umsetzung ist halt oftmals dann wieder, man sieht es ja bei Comedy Central oder so, wenn die versuchen, YouTube, die Clips, die auf YouTube populär sind, quasi bei sich dann zu hosten und so, anstatt einfach die Clips überall hinzugeben und so. Also, dass man dann wieder klassisches Denken hat, wir machen eine Plattform, wir wollen unsere Inhalte nur von uns ausstrahlen und wir gehen nicht einfach hier, wie es auch die Kleinen machen, in die Breite. Wir nutzen alle Kanäle, wir nutzen alle Möglichkeiten. Holt es euch, wo ihr es wollt, ist uns egal. Wir packen die Message in das Video rein und gut ist.
Darf ich das unterstreichen?
Ja, mach doch.
Habe ich hiermit getan. Nee, absolut richtig, was Bertram sagt. Das dürfte auch der größte Haken sein, an dem die Medienhäuser im Web hängen. Lustige Bilder. Dass sie halt wirklich Web 1.0 mäßig versuchen, mit den Videos Leute auf ihre Seiten zu kriegen, um dann da irgendwie Banner drumherum zu kleben oder so, anstatt die Filme freizugeben, die downloadbar zu machen, die über alle möglichen Kanäle zu streuen und das, die kleinstmögliche Medieneinheit, nämlich den Film selbst als Werbeträger zu vermarkten. Irgendwie das halte ich für eine falsche Strategie. Auch aus eigener Erfahrung, der elektrische Reporter wird zum Beispiel zu 25% gestreamt und zu 75% gedownloadet. Das heißt, nur ein Viertel guckt sich den Kram im Browser an und drei Viertel irgendwo auf ihrem iPod, auf dem Notebook, weiß der Geier wo.
Das heißt, das ZDF sollte seine Mediathek auch vielleicht lieber bei YouTube einstellen oder beziehungsweise downloadbar machen, dass sie halt nicht sagen, ihr müsst jetzt das Ganze hier im ZDF-Fenster gucken, sondern...
Ja, vor allen Dingen sollten sagen, sie mal das blöde Windows-Format irgendwie da
kicken. Gut, da ist sicherlich Konsens. Aber den Leuten einfach zu sagen, wir präsentiert euch eine coole ZDF-Serie, die wir jetzt als Jung und Hip bewerben und ihr könnt euch die aber runterladen, oder wie
genau,
ProSieben das mit der ersten Stromberg-Staffel gemacht hat,
runterladen zu sagen. Und nicht streamen, das ist ja der entscheidende Unterschied.
Ich glaube auch, die Marke ZDF braucht im Internet niemand. Also ich denke, man könnte das ZDF wirklich auf die Formate runterbrechen. Ja, man nimmt ZDF, nimmt die Inhalte, genau, und bricht die runter auf die Einzelnen, auf heute, auf, keine Ahnung, Mittagsmagazin und so weiter. Diese Dinger und lanciert die eben breit und hat nicht dieser Anstand, man sagt, naja, wir sind CDF, das sind CDF-Inhalte, sondern das ist heute. Und dann ist man nämlich wieder bei der kleinsten Medieneinheit und muss nicht irgendwie versuchen, künstlich heute mit CDF irgendwie zu assoziieren oder so.
Welche Erfahrungen gibt es da aus dem Ausland? Wenn man jetzt irgendwie, weil ich weiß, BBC hat ja sehr viel freigegeben, stellt auch sehr viele Inhalte von sich ins Netz. Was könnte man daraus lernen oder was für positive und negative Erfahrungen haben die gemacht?
Soweit ich weiß, ist die BBC da auch noch auf einem sehr wackeligen Weg, weil die sich, weil die zum Beispiel auch alles nur in einem eigenen Player freigeben. Der Kram ist nur 14 Tage abspielbar. Also
man kann es runterladen und danach 14 Tage abspielen, oder wie verstehe ich das?
So verstehe ich das zumindest, ja. Das Ganze ist ja auch noch nicht öffentlich, sondern auch noch im Experimentalstadium. Aber die wagen sich zwar nach vorne, aber halt auch nicht richtig. Ne?
Interessant ist ja auch, dass zum Beispiel die Inhalte dann, ich glaube, die haben Untersuchungen gemacht, 50% der Downloads werden nur angeschaut. Also es geht vielen Leuten nicht mal unbedingt darum, die Sendung dann zu sehen, sondern einfach die Sendung zu besitzen, die Sendung bei sich auf dem Rechner zu laden und so.
Also der klassische Sammeltrieb.
Ja, natürlich, klassischer Sammeltrieb. YouTube, eine der größten Suchanfragen immer ist, YouTube-Videos runterladen.
Hallo, ja. Kurze Zwischenfrage, Thema Open Source Film machen ist nicht nur für mich eine Frage des Formats, wie das nachher lizenziert ist, wenn das schon mal fertig ist, kann ich damit was tun, halt wie es unter der Creative Commons zur Verfügung gestellt wird, sondern auch eine Frage des Prozesses, wie wird sowas erstellt, und für mich auch eine Frage, inwieweit ist das ein Prozess, der schon bei der Erstellung auch in irgendeiner Form offen ist, was Inhalte anbelangt, was Formate anbelangt, was diese Dinge anbelangt, die ja bei anderen, also bei wirklich Open Source Software eine ganz, ganz große Rolle spielen und auch viel davon ausmachen, wie transparent ist was und wie entwickelt sich was. Und nicht nur, ich habe schon was Fertiges und ich versuche nur ein bisschen mehr Publikum zu erzeugen und stelle das deswegen auch in irgendeiner Form offen ins Netz.
An wen geht die Frage?
Also vor allem an den.
Also da muss man ein bisschen aufpassen, finde ich. Also ich finde es nicht gut, wenn man sozusagen die Konzepte aus der Softwareentwicklung direkt versucht, auf den Film anzuwenden, weil das wird vielleicht in vielen Fällen nicht funktionieren. Sondern andersrum versucht, einen guten Film zu machen und dann zum Beispiel anhand des Rohmaterials und die Projektdateien, die freigegeben werden, den Leuten die Möglichkeit gibt, das erstmal ein bisschen auf ihre Bedürfnisse anzupassen. Und dann die Mechanismen entstehen lässt. Also es gibt Projekte, Open-Source-Software-Projekte, Filmprojekte, wo wirklich von vornherein versucht wurde, die Leute zahlen so viel, dann sind sie Bestandteil der Crew und damit wird das finanziert und dann können sie Teile selbst drehen. Und da bin ich noch relativ skeptisch, muss ich sagen. Also das oberste Kriterium für mich wäre wirklich, dass ein guter Film bei rauskommt.
Also ich bin auch absolut skeptisch, was... wenn es darum geht, kreative Prozesse einem Kollektiv zu übergeben. Das ist nämlich was ganz anderes als Wissenssammlung in der Wikipedia. Es gab da ja unterschiedliche Anläufe, soweit ich weiß, ist noch nicht mal eine Kurzgeschichte von irgendeinem Kollektiv in irgendeinem Wiki mal gescheit geschrieben worden, geschweige denn ein Drehbuch, geschweige denn so ein komplizierter Prozess wie die Entstehung eines ganzen Films. Also kollektive Systeme können wirklich hervorragend funktionieren, das ist keine Frage. Aber gerade in Kreativprozessen bin ich da sehr skeptisch.
Die Sache ist die, dass ich das selber aus diesen Filmproduktionsprozessen kenne. Und das ist auch eine, gerade wenn man im Team zusammenarbeitet, eine ganz andere enge Zusammenarbeit, die zumindest in einem, wenn es dann produziert wird, also ganz schwer mit diesen offenen Mitteln zu realisieren ist. Die Frage ist halt, weil der Titel so da ist, es entsteht halt eine andere Assoziation einfach. Deswegen Creative Commons oder sonst was erzeugt auch bei mir eine andere Assoziation jetzt als Open Source Film. Und deswegen ist das halt ein bisschen fälschig. Deswegen einfach die Nachfrage, weil das für mich nicht nur dann ums Format geht, wenn ich versuche, so etwas zu machen.
Ja, aber ich glaube, bei euch bezieht sich ja wirklich auf das fertige Werk, das dann das weitergegeben
wird. Also ich will nicht ausschließen, also das würde ich nicht so strikt sehen wie du, Mario. Also ich kann mir vorstellen, dass da noch Sachen entstehen können, die man sich jetzt vielleicht noch nicht vorstellen kann.
Ja, vorstellen kann ich mir viel, auch Sachen, die man sich nicht vorstellen kann. Aber wie gesagt, ich habe noch nicht mal, also es gab ja Ansätze, irgendwie kollektiv Bücher zu schreiben, Romane, das ist alles, soweit ich weiß,
ja, brauchst nicht für kreative Sachen wirklich auch mal Persönlichkeiten, also jemand, der treibende Motor ist, der dann sagt...
Der auch mal sagt, so machen wir das jetzt.
Ja, und der... Genau, der auch dann irgendwie so ein bisschen den Diktator raushängen lässt und sagt, jetzt ist genug mit Demokratie, Vater hat gesprochen und das wird jetzt so gemacht.
Das ist ja bei Open-Source-Software-Projekten auch nicht anders. Also da gibt es einen Administrator, der das Projekt gegründet hat, und die Community drumherum, die haben durchaus gewisse Hierarchien. Und das ist auch ein kreativer Prozess, ein Programm zu schreiben. Also das lässt sich möglicherweise schon ein bisschen auch auf Film anwenden, das Ganze.
Ich bin gespannt und offen, aber...
Aber ich würde es eben nicht von vornherein so prinzipiell angehen, dass man sagt, es muss alles so ablaufen, wie es bei der Software abläuft, sondern ich würde wirklich den Film als oberstes Kriterium nehmen, dass der gut wird, und dann sehen, was vielleicht noch funktionieren kann aus den Konzepten der Open-Source-Software.
Mich würde jetzt doch nochmal das leidige Thema Geld interessieren, weil es ja darum letztlich immer geht und vielleicht auch gerade bei größeren Projekten es immer wichtiger wird, dass die Leute letztlich davon leben können, was sie machen. Da wäre nochmal die Frage an Bertram, was siehst du bei den Leuten, wofür geben die Leute Geld aus? Also Pornografie jetzt vielleicht mal außen vor gelassen, aber womit kann man im Netz tatsächlich mit Bewegtbildern in allen Spielarten Geld verdienen, und in welcher Form müsste es den Leuten nach deinem, was du beobachtest, dargeboten werden?
Also ich glaube einfach, dass es sehr schwierig wird, für so Clips Geld zu verlangen. Wir haben ja immer diese zwei Pole, Abo-Gebühren oder Transaktionsgebühren und auf der anderen Seite Werbung. Ich denke, da auf jeden Fall ist die Werbung sicherlich der bessere Weg. Allerdings finde ich es ein bisschen schade, dass man immer, also nur so lange denkt, ich pappe die Werbung an ein Video. Was ich vorher auch schon gesagt habe, dass man vielleicht eher mal in die Richtung denkt, das Video ist die Werbung und ich bezahle dafür, dass es gesehen wird. Das ist ein Weg, da kann eine Plattform von leben, da kann eine Plattform quasi, indem sie Besucherströme eben so lenkt, dass ein Video eine bestimmte Anzahl X Zuschauer bekommt, kann sie dann quasi wieder einen Betrag einnehmen und so, und letzten Endes kann, wenn diese Prozesse funktionieren, kann man dann natürlich auch wieder sagen, wir lassen die Videos nicht nur von professionellen Werbeagenturen erstellen, sondern wir schreiben die Prozesse aus, wir schreiben die Videos aus und die User reichen Vorschläge ein und so, dass man quasi über die Schiene dann auch wieder semi-professionelle User reinkriegt und die dann für die Plattform die Werbespots produzieren, für die dann wiederum Dritte, Marken und Firmen bezahlen.
Wie sieht es mit, sag ich mal, ganz professionell produzierten Medien aus, die jetzt schon die klassischen Distributionswege hatten? Was müssen die machen, wenn ich jetzt an die Film, wir sagen auch, wie verändert das Netz die Filmindustrie? Was müssen die machen? Wofür wollen die Leute Geld bezahlen? Wie kriegt man Leute dazu, dass sie sich die Sachen nicht aus dem Torrent ziehen? Es gibt ja die Vermarktungsmodelle, es gesagt wird, wir bringen Filme parallel ins Kino, ins Pay-TV, auf DVD raus, und man kann sich zusätzlich noch irgendwie gegen eine Gebühr aus dem Netz zahlen. Was würdest du sagen, was von den Modellen hat Erfolg? Wofür würdest du Geld ausgeben? Wofür würden die Leute Geld ausgeben?
Für die einfachen und bequemen auf jeden Fall. Also wenn ich einen Film schnell bekomme, gute Qualität und das Ganze noch zu einem akzeptablen Preis, bin ich dafür auf jeden Fall bereit, jetzt diese BitTorrent-Suche und so weiter mir das zu sparen. Es muss halt schneller gehen. Und am besten natürlich, wenn ich da ist eben wieder ne, Micropayment und so weiter, sind wir in diesem ganzen Bereich drin, sind vielleicht auch noch nicht alle Strukturen, die eben sowas ermöglichen, bis jetzt da. iTunes Music Store ist ja vielleicht ein Beispiel, aber so richtig offen ist eben dieser Store auch nicht. Ne? Man hat diese Applikation, die muss jeder installiert haben, dann wieder DRM und so weiter. Also ich denke, da gibt es durchaus noch Möglichkeiten, wie man diesen ganzen Prozess öffnet und dann auch für ein breiteres Publikum zugänglich macht.
Ich glaube auch, dass die Zeit eine große Rolle spielen wird. Also die Leute, das ist meine Erfahrung, wollen immer so nah wie möglich an die Quelle der Informationen, damit die unverfälscht und möglichst schnell bekommen. Und wenn dann zum Beispiel eine Serie, nehmen wir Lost, 4 Stunden nach dem Start sehen kannst, auf RapidShare also oder
nach
so.
Nach Ausstrahlung in Amerika.
Oder? Genau. Oder aber du kannst es sofort sehen, ich glaube ein Haufen Lost-Fans so, die würden sich gleich reinklicken so und dafür was zahlen.
Unter welchen Bedingungen würden sie dafür zahlen? Also wie müsste das für dich sein, damit du sagst, okay, ich habe es jetzt, ich muss nicht das Web durchsuchen, sondern ja. Ich gehe einfach auf die NBC-Seite.
Also muss eine gute Qualität sein, darf keinen Stress machen, also am liebsten einfach auf Play klicken. Und muss sein Preis wert sein.
Möchtest du es behalten dann lieber, oder?
Ja.
Also tatsächlich, also auch der
Verkauf
also
einer ganzen... kann ich nicht gebrauchen, nee.
Wenn du jetzt deine Projekte anguckst, wie würdest du gern da mal mit dem zukünftig mal Geld verdienen oder womit möchtest du Leute motivieren, dass sie, obwohl sie es sich runterladen können, also gibt es einen Bonusanreiz, bei DVDs ist es ja oft so, dass man gesagt wird, ihr kriegt das und das noch zusätzlich drauf, ihr kriegt einen Audiokommentar, ihr kriegt Features, bla bla bla. Ist das ein Anreiz für Leute? Seht ihr es bei euren Filmen auch als zusätzlichen Anreiz, eure Produkte zu verkaufen?
Also es ist im Moment so, ja, beim ersten Film zum Beispiel, dass ein Kommentartrack und so noch auf der DVD drauf ist und die wird gekauft, allerdings habe ich keinen Vergleich, wie sie gekauft würde, wenn das nicht drauf wäre oder so. Also da kann ich dir nichts sagen zu.
Wie seht ihr die Möglichkeit, Sachen, nachdem sie sich finanziell refinanziert haben, freizugeben? Also es gibt ja einige Dokumentationen, die ganz regulär produziert wurden, dann auf Festivals gelaufen sind, auf DVD rausgekommen sind und nachträglich jetzt, also The Corporation fällt mir da zum Beispiel ein, die kann man mittlerweile, haben die Produzenten gesagt, okay, es hat sich refinanziert, wir wollen, dass es aber mehr Leute sehen, wir stellen das Ding als Torrent ins Netz, gibt eine andere Doku, The God Who Wasn't There, wo das ähnlich gehandhabt wird. Sind das Zukunftsmodelle, dass man einfach so sagt, wir gucken, dass wir so viel Geld reinkriegen, dass wir mit unserem Produkt weitermachen, also dass wir mit unserer Produktion weitermachen können. Was darüber hinausgeht, hängen wir jetzt nicht so dran, dass wir auf 30 Jahre hinaus immer noch irgendwie darauf bestehen, damit Kasse zu machen?
Also in der Copyright-Diskussion sieht das ja nicht so aus, als ob sich das dahin entwickeln würde. Es wird ja im Gegenteil immer verlängert. Ich glaube, auf 90 Jahre ist jetzt Diskussion bei den Amis. Und jetzt wollen wir auf 14 irgendwann, 14 Jahre, dass nach 14 Jahren der Film zum Beispiel freigegeben wird. Aber das hängt auch von der Produktion selbst ab. Also ich glaube, so Blockbuster, die brauchen schon eine Art Sperre, so, weißt du, dass der nicht komplett frei ist, weil ich kann mir im Moment noch sehr schwer vorstellen, dass sich ein Blockbuster übers Netz finanziert. Also.
Mario, bei deinen... Achso, Bertram, ich wollte hier nicht in die...
Naja, also bei normalen Filmproduktionen in Deutschland rechnen die Produzenten ja auch zum Teil mit 7 Jahren. Also da kann man nicht einfach sagen, nach 3 Jahren, so, das hat sich jetzt finanziert, ich mach's mal frei. Da hängen ja noch viele Schritte dahinter. Allerdings gibt es auch mittlerweile schon einige Quellen im Internet, wo Intum Video ist, das glaube ich, in Amerika ein AOL-Portal, wo wirklich alte Serien kostenlos zu sehen sind und so. Es gibt auch noch viele weitere Quellen, die sind halt noch nicht wirklich gut erschlossen. Also es gibt jetzt noch nicht das Portal, wo ich sagen kann, hier, das sind die ganzen TV-Serien und wenn du hier draufklickst, landest du dort. Es gibt ein paar Seiten, aber die sind alle so aufgemacht, dass es da kein durchschnittlicher Besucher sich drauf wagt, sage ich mal.
Mario, was würdest du für den Dokumentar- oder journalistischen Bereich sagen? Wofür sind die Leute da bereit, Geld zu zahlen? Könntest du
für dir, gar nichts, eindeutig.
Also könntest du dir nicht vorstellen, dass es journalistische Angebote gibt, wo die Leute sagen, das hat so eine hohe Qualität, das abonniere ich oder da mache ich per Micropayment was? Also
nee,
das müsste
nicht.
Alles...
Ganz ehrlich, ich kann es mir nicht vorstellen.
Woran liegt das? Ich meine, zu BTX-Zeiten hatte man die Leute noch darauf konditioniert zu sagen, wollen sie weiterlesen, dann klicke ich
ja,
hier, jetzt
das, im Netz. Das ging aber auch nur 1-2 Monate gut, bis die Telefonrechnung kam und dann, das ist wie mit Jamba-Klingeltönen, also das halte ich für einen Holzweg. Natürlich kann es Dokumentarfilme geben oder so, das fällt für mich dann aber wieder unter filmische, aber kurze journalistische Filmbeiträge, glaube ich, kann man nicht mit Micropayment refinanzieren. Anders, also wenn es generell um Modelle geht, wie man mit Bewegtbildern Geld verdienen kann, ich warte eigentlich noch darauf, dass in diesem Bereich mal die Mittelsmänner endlich rausgekickt werden, zum Beispiel die Fernsehsender. Also dass ein TV-Produktionsunternehmen hingeht, einen Trailer dreht, ein Exposé ins Netz stellt und sagt, so, wir würden gerne diese Serie drehen, erste Staffel, 25 Episoden, pro Episode, wir haben günstig kalkuliert, brauchen wir 150.000 Euro, hier ist ein PayPal-Button. Wenn wir 150.000 Leute haben, die 1 Euro pro Episode zahlen, dann fangen wir an, das Ding zu drehen.
Es gab es ja in abgewandelter Form, soweit ich weiß, im literarischen Bereich. Das, glaube ich, Stephen King damals probiert hat, zu sagen, ich schreibe weiter,
Stephen King ist Multimillionär, dem will man natürlich nicht auch noch ein paar Cent in den Rachen schmeißen. Das ist eine andere Geschichte, ne?
Aber haben die Leute nicht generell Bedenken, wenn es kommerziell daherkommt? Also wenn jetzt eine Firma daherkommt und sagt, wir wollen in erster Linie das Ganze kommerziell verwerten?
Ich weiß auch nicht, ob das Konzept funktionieren würde. Ich warte eigentlich nur darauf, dass es mal jemand ausprobiert. Es kann auch sein, dass es furchtbar in die Hosen gehen würde. Aber das Internet hat bisher eigentlich, wurde dann immer sehr stark, wenn es darum ging, Mittelsmänner rauszukicken. Also das sieht man ja an eBay, was ja einfach hervorragend funktioniert, weil da von privat an privat oder von kleinem Händler an privat gehandelt wird. Und die ganzen Leute, die in der Nahrungskette früher dazwischen hingen, jetzt einfach nicht mehr da sind. Man sieht es bei, auch eigentlich, wenn es ums Berufsblogging geht. Irgendwie früher musstest du als Autor zu einer Zeitung gehen oder zu einem Verlag. Die haben dir einen Vorschuss gegeben oder nach Zeile bezahlt oder wie auch immer und haben den Kram dann vermarktet. Jetzt tauchen so langsam die ersten Möglichkeiten auf, wo man als Schreiberling einfach sagt, so, jetzt schreibe ich ins Internet und verdiene damit ein paar hundert Euro im Monat. Und damit ist der Verlag, die Redaktion als Mittelsmann auch schon raus. Dann hat man den Leser auf der einen Seite und den Autor auf der anderen Seite, beziehungsweise ein herrliches Kuddelmuddel, wenn es denn da um die Kommentare geht. Und ich warte eigentlich auf solche Modelle im Bewegtbildbereich. Ich sehe sie noch nicht, aber ich ahne, sie werden kommen.
Also es gibt ein Projekt, also ich weiß von einem, Swarm of Angels heißt das, glaube ich. Da wird genau das versucht, aber bisher, glaube ich, nicht besonders erfolgreich. Also, obwohl prominente Namen dahinter stecken.
Die schlimmeren Mittelsmänner, finde ich, aber sind die ganzen Lizenzverhandlungen, die hinten dran sind. Wo erwerbe ich eine Lizenz, wenn ich in meinem Blog zum Beispiel jetzt, nehme an, ich möchte 300, warum auch immer, komplett anbieten. Jeder Besucher bei mir darf den komplett sehen bei mir auf der Seite. Wo könnte ich jetzt hergehen und mir die Lizenz holen? Ich kann das nicht. Ich müsste da ohne endlich Kosten auf mich nehmen, um quasi da Anwälte und so weiter und tausend Sachen abklären, damit es überhaupt machbar ist. So, also es fehlt auch in diesem Schritt irgendwie die Automation, dass sich auch kleine Lizenzen an die Medienhäuser rantrennen können und sagen, für einen kleinen Gebrauch, ich möchte vielleicht diese eine Fernsehserie bei mir einbinden, ich möchte durchaus auch bereit, das zu zahlen. Das kann man ja dann über Modelle, was weiß ich finanziere das dann über Werbung, die ich davor schalte, dahinter schalte oder irgendwie Drittfinanzierung. Aber das geht einfach nicht.
Was bräuchte es, um da was in Bewegung zu bringen? Oder bewegt es sich aber einfach nur im Erosionstempo?
Nee, wir brauchen einfach eine, meiner Ansicht nach, eine Datenbank, wo drin steht, wer hat überhaupt die Rechte. Ich meine, wer hat die Rechte an dem Film? Das ist hochkomplexes Thema. Der die Rechte in den USA hat, hat sie nicht in Deutschland und so weiter. Da hängen dann oftmals vielleicht sogar noch eine Bank drin, weil der Produzent pleite gegangen ist. Also eine Datenbank, wo das drinsteht, und die Datenbank ermöglicht dann auch diese Abrechnung, die quasi dieses komplette Ding automatisiert.
Entschuldigung, wieder mal eine Frage. Wie sehr Total Rent Entwicklung
ist. Okay. Neue Entwicklung sehe ich zum Beispiel auf dem Portal 7load. Da hat jeder die Möglichkeit, dass er Video uploadet, und es gibt da Specials, also jeder kann ein eigenes Format drehen. Wird das nicht die neue Zukunft für die Filme oder für Videos sein? Und das Ganze also umso populärer wird, umso weiter wandert es nach oben. Und wenn es genügend Interesse hat, dann finanziert es sehr durch Werbung. Und man kann auch davon leben oder mehr.
Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Ist das sowas, ich kenne aus Amerika, Channel 101, Channel 102, da sind Leute angehalten, Serien zu drehen. Die Serien werden vorgestellt und dann können die Besucher abstimmen, was sie davon halten und dann wird das präsentiert oder wie schaut das da aus?
Wie die Wertung ist genau, was oben ist und wer einen Sendeplatz erhält, weiß ich leider jetzt nicht. Ich glaube aber, dass jeder die Möglichkeit hat, ein Video einzustellen und also dass es da keine Beschränkung gibt und je besser es ankommt, umso weiter wird es nach oben in der Liste marschieren und nach dem Prinzip vermutlich.
Und wo kriegt derjenige, der das Video erstellt hat, wo ist die Verdienstmöglichkeit für denjenigen?
Die Einnahmen werden in längerer Zeit vielleicht über Premium-Accounts oder über Werbung finanziert und vielleicht gibt es einen direkten Vertrag dann mit den Benutzern, wenn so und so hohe Einnahmen vorhanden sind, dass das ausbezahlt wird.
Woran unterscheidet sich das jetzt von MyVideo, YouTube und Konsorten oder Google Video?
Eigentlich gar nicht, aber ist das nicht also auch ein Punkt, der da wesentlich was ändern wird, der was auch das typische TV ein bisschen ablösen wird?
Nee, ich meine, vielleicht kann ja Mario mal sagen, ich weiß es nicht, hast du die Zahlen, wie viel 7Load jetzt bei dir ausmacht, das Special?
10%.
10%.
5%.
Also im Prinzip, um eine große Reichweite zu haben, ist es wahrscheinlich sogar noch besser, das wirklich dann breit zu streuen, nicht nur auf einzusetzen.
Ja, ich wollte mal so nachhaken und zwar irgendwie, es ging hier, zunächst war versprochen, dass es um Film im Internet ging. Jetzt sprechen wir über alles, Werbung, Schnipsel, Bezahlung hin und her. Also ich meine, der Gedanke, dass man irgendwas weggibt, umsonst ist ja eine tolle Sache. Und der Gedanke, dass man einen Film macht für 10.000 Euro, ist auch eine tolle Sache. Aber allein schon die Idee, einen Film, der jetzt im Kino läuft, auf eine Webseite zu setzen und zu denken, da gibt es eine Datenbank mit festen Preisen, das ist ja nur wirklich naiv. Also es gibt doch, diese Rechte werden ja ausgehandelt, da gehen die Leute eine Woche lang ins Hotel und handeln da aus, wofür, für welche Ausstrahlungsreichweiten und so weiter. Also da kannst du nicht irgendwie feste Webseiten gehen, wo man dann irgendwie nur klickt. Ich meine, diese Dinge sind von den Rechten her so kompliziert, da sind irgendwelche Erben drin, da sind alte Ideen drin, die sind vor 30 Jahren gekauft und so. Diese Sachen hängen wirklich so tief drin, bis in irgendwelche Bankunterlagen. Man kann nicht denken, über Nacht kann man das umsonst weggeben. Ich meine, auch das normale Kino finanziert sich nicht über Popcorn und nicht über Werbung. Man muss immer noch was bezahlen. Und wenn man nichts bezahlen müsste, würde es auch keine Filme mehr geben. Also die Idee, auch jetzt eben wieder die Diskussion hier 7Load, irgendwann mal Premium, es hängt alles in der Luft. Technologisch ist die Sache wunderbar ausgedacht, aber es gibt noch kein Modell, das irgendwie praktikabel zu machen. Ich meine, wenn ich jetzt höre von dem elektrischen Reporter, der Auftraggeber hat das bezahlt, na gut, danach kann ich das dann auch weggeben, das verstehe ich. Es ist ein Modell, aber ich kann nicht denken, dass ein Film bringt nie genug Geld ein, kann man sagen. Nicht damit die Leute in Beverly Hills wohnen, wo es jetzt Waldbrände gibt, sondern damit die Leute einen neuen Film machen unter Umständen, damit die Leute nicht handlungsunfähig werden in ihrer Profession, also nicht in ihrem Amateurantrieb. Also da muss man einfach mal wirklich überlegen, was kommt da woher und was führt wohin. Also ich meine, ich finde jetzt alles interessant, was gesagt wurde, aber wir dürfen die Dinge ja noch nicht so vermischen. Wir können uns nicht freuen über das bewegte Bild im Internet und diese ganzen Dinge nicht mitdenken. Damit will ich ja nun nicht der Tendenz irgendwie folgen, dass das alles bezahlt werden muss. Und viele Dinge wurden auch über Jahrzehnte zu teuer bezahlt. Film war zu teuer, Fernsehen ist zu teuer, Fliegen war zu teuer, CDs war zu teuer. Und dass die Leute alles heute runterladen und am liebsten umsonst irgendwo hingehen, ist ja auch eine Art Rache des kleinen machenden Mannes, ist ja auch richtig. Es wird auch eine Weile gehen, aber man muss natürlich irgendwann denken, wo erhält man eine Kunstform wie Film oder eine Kommunikationsform wie Film am Leben? Und dazu braucht man nur mal Geld und nicht 10.000 Euro. Das ist eine große Ausnahme. Und also, man kann auch nicht nur vom Spaß leben. Man lebt in einer Gesellschaft, wo ich an jeder Ecke für alles bezahlen muss und immer mehr, wo ich gefragt werde nach der Eintrittskarte, nach der Fahrkarte und so weiter. Ich muss mich in dieser Struktur irgendwie bewegen können und auch mit Würde. Ich kann nicht sagen, du, mein Film läuft im Netz umsonst, lass mich mal umsonst mit der S-Bahn fahren. Also es wird nichts. Ja.
Ja, vielleicht. Also ich kann zum Beispiel in unserem Fall sagen, dass wir durch diese ganze Sache, wie das mit dem ersten Film lief, uns filmisch weiterentwickelt haben. Also der zweite Film ist wesentlich besser als der erste. Und also wenn es darum geht, dann war das in dem Sinne für uns erfolgreich.
Und es geht ja auch nicht darum, dass wir quasi hier alle sagen, wir wollen alles frei machen, sondern es geht ja darum, wie kann man das Ganze zukunftsfähig machen. Und der Gedanke dahinter, zum Beispiel hinter so einer Datenbank, ist ja nicht der, wir machen alle frei und so, sondern wir holen vielmehr viele kleine Beträge rein, die dann im Endeffekt, ich meine, das müssten wir dann durchrechnen und beweisen, kann ich nicht, aber ist eine Aufgabe, mehr machen, wie eben dies jetzt zum Beispiel die Lizenzeinnahmen für Deutschland. Die vielen kleinen Dinger aus Deutschland machen im Endeffekt mehr wie dieser einen große Batzen. Und wenn das bewiesen ist, dann wird dieses Konzept quasi das alte ablösen, das sich über viele Jahre entwickelt hat, das auch enorme Vertragswerke und so weiter hinten dran stehen, ist ein Denkmodell. Muss man Praxis.
Was aber im Endeffekt auch wieder in die Richtung geht, wie beim elektrischen Reporter, es bezahlt jemand Geld, damit andere Leute es umsonst schauen können. Also eine Webseite sagt, ich lizenziere mir den Film für einen gewissen Betrag, verdiene irgendwie vielleicht über Werbung oder andere Wege Geld damit, lasse die Leute aber prinzipiell das umsonst gucken.
Genau.
Gibt es irgendeine Variante oder kannst du dir irgendeine Variante vorstellen, dass die Leute tatsächlich, oder vielleicht kann man es auch in die Runde geben, für was würdet ihr, in welcher Form würdet ihr für Filme Geld bezahlen wollen? Wie müssten sie euch dargereicht werden und seid ihr überhaupt noch bereit, für Filme Geld auszugeben? Wenn man sich die DVD-Verkäufe anguckt, würde ich erstmal sagen, es gibt ein großes Potenzial, wenn Filme richtig aufgemacht werden, dass Leute dafür Geld ausgeben wollen.
Ich habe zwei Anmerkungen, da wir immer so davon reden, wie können die Leute davon leben. Also wenn wir von Kurzfilm sprechen, ja, kleinen Clips, auch in der analogen Filmwelt, in Anführungszeichen, kann davon niemand leben. Das ist was für Enthusiasten. Es gibt pro Jahr ein paar Kurzfilme, die wirklich Geld bringen. Alle anderen machen das eben. Ja, Kurzfilme sind halt irgendwie eine Visitenkarte für dieses Spielfilmprojekt oder solche Geschichten. Und zweite Anmerkung, Stichwort Mittelsmänner rauskicken, sehr attraktiver Aspekt. Und es ging auch um Song of Angels, was ich auch nicht glaube, dass das so funktionieren wird. Aber wenn ich mir denke, dass jetzt ein bekannter Regisseur, zum Beispiel Martin Scorsese, sagt, pass auf, ich möchte meinen nächsten Film drehen, ich brauche dafür was weiß ich, 30 Millionen Dollar, ich denke, der hat das Geld ganz schnell zusammen. Und bei Song of Angels ist es eben ein unbekannter Filmemacher. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich denke schon, dass wenn Regiestars dieses Modell aufgreifen, die hätten das sehr einfach damit.
Also mal zum Thema Kurzfilm. Es gibt eine ganze Menge Produktionsunternehmen, die leben von dreiminütigen Kurzfilmen, die sie dann an Nachrichtensendungen verkaufen. Also
Du meintest, glaube ich, eher die fiktiven Kurzfilme, oder? Du meintest, glaube ich, eher die künstlerisch oder fiktiven Kurzfilme.
Genau. Ja, aber weil wir halt generell, was ja hier auch kritisiert wurde, wir reden ja quer durcheinander nur über Wegbilder im Netz.
Ist nicht generell die Tendenz da, dass man diese kleinen Gehversuche, sei es jetzt mit ersten Langfilmen, aber auch mit YouTube-Videos, mit My-Video-Sachen, mit kleinen Projekten, die man vielleicht dann noch unter großzügige Lizenzen stellt, dass man das auch immer als Eintrittskarte begreift, um dann tatsächlich mal etwas vorweisen zu können, mit dem man größere Projekte machen kann. Würdest du, wenn du jetzt tatsächlich jemand nennenswerte Summen in die Hand drückt, damit genauso verfahren wollen wie mit einem kleinen Projekt, das ihr für 10.000 Euro finanziert habt?
Also das wäre so ein Dienstleistungsgeschäftsmodell, dass du hergehst und die Werbezweck, also die Promotion, die du sozusagen generiert hast, nutzt, wie es bei uns im letzten Jahr der Fall war, dass der MDR zum Beispiel zu uns gekommen ist und gesagt hat, aufgrund des ersten Films, wir wollen von euch was produziert haben. Also wir kennen jetzt, was ihr macht, so ein bisschen so, und wir wollen von euch jetzt im Sommer eine Serie produziert haben, fürs Netz direkt. Und das kann man dann natürlich annehmen, den Auftrag, genau. Also
das kann funktionieren, aber es ist auch für dich interessant natürlich, weil auch Geld reinkommen muss, zu sagen, ich produziere was. Hört das dann irgendwann auf? Also ist es immer so, dass quasi die junge Generation oder die Anfängergeneration den Open Content, ja. Ach, darf ich ja nicht mehr sagen, den offenen Bildbereich gestaltet, sei es im fiktiven wie im journalistischen Bereich. Und sobald man sich etabliert hat, will man dann tatsächlich Geld dafür sehen. Und sobald man quasi seinen Eintritt geschafft hat, nimmt dann die Begeisterung für Open Source auch ab.
Hängt für eine Person ab, würde ich sagen.
Würdest du, siehst du dich in 10 Jahren noch als Open Source Filmemacher?
Also wenn du von, sagen wir mal, der Optimalfall wäre, du hast einen Sponsor, der sagt, so und so viel Geld habt ihr, macht mir einen guten Film, so, dann hast du alle kreativen Freiräume. Und das ist natürlich der Reiz an der Sache. Aber wenn du dich filmisch weiterentwickeln willst, brauchst du auch einen Mindestbetrag an Geld. So. Und dann musst du halt Kompromisse auch eingehen, also wie zum Beispiel Product Placements mit reinnehmen oder was auch immer machst.
Würdest du einen 5-Millionen-Film immer noch frei? Also angenommen, du hättest das Backing, was Mario vom Handelsblatt hat, dass
ich habe aber keine 5 Millionen, um das mal klar
zu machen. Das
war also ich wollte es nur mal deutlich machen.
Sollte das ja nicht ausplaudern, oder? Aber du hast das Backing, dass dir gesagt wird, ist es okay, dass wir bezahlen dich und du kannst das Ganze
frei. Ich werde pro Episode bezahlt, ja.
Du kannst aber das Ganze frei zum Vermeschen geben. Angenommen, das gäbe es, wärst du daran interessiert, dass man sagt, wir drücken dir hier Geld in die Hand und du kannst, also wäre es immer noch so einfach, wenn da tatsächlich viel kommerzieller Wert reingeht und du wüsstest, ich kann damit jetzt noch 2 Jahre irgendwie gut weiter von leben, oder ich könnte sagen, ja, ich bin jetzt für die Zeit, die ich es gemacht habe, bezahlt worden, vielleicht kann auch vielleicht ja weiter die Miete zahlen, aber ich gebe das Ding jetzt frei raus.
Also ich gehe mal davon aus, dass ein Produzent, der 5 Millionen für einen Film geben würde, sowieso keine freie Lizenz, also der würde mir die Wahl gar nicht lassen. Damit habe ich die Wahl gar nicht.
Bertram, glaubst du, gibt es dieses Eintrittskartenverhalten, dass die Leute es immer so als Fuß in die Tür kriegen sehen, wenn sie sagen wir, ambitioniertere Projekte in Videoportale einstellen, dass man immer versucht, diese alternativen Distributionsformen, alternative Werbeformen, mit denen ja Filme natürlich auch ganz wichtig im Netz beworben werden, dass man das immer so als Weg reinsieht und dann tatsächlich hofft.
Man muss ja nur YouTube angucken, also wie viele Leute von dort quasi direkt dann nach Hollywood weitergereicht wurden. Also
wie viele waren das?
Ja, das im Moment 4, 5. Also ist noch nicht so viel, aber immerhin. Also es
bei haben täglich wie viele neu eingestellte Videos? 4 Millionen, 5 Millionen?
Na, 70.000. Ja klar, das ist natürlich ein Traum, aber es gibt das Modell. Es ist ja im Prinzip, ich würde ja heute auch nicht hier sitzen, wenn ich jetzt nicht schon 1,5 Jahre über das Thema bloggen würde. Es ist im Prinzip auch ein Fuß in die Tür. Und so, also man kann das schaffen, ist natürlich verdammt schwierig.
Ist das die Mehrzahl der Leute, die das erhofft, oder machen es die meisten wirklich aus Spaß? Also erhoffen sie, ist da wirklich die Illusion da bei vielen Leuten zu sagen, ich mache das und ich gebe mir Mühe und zeige halt, dass ich besser bin als die anderen und irgendwann will ich davon leben können? Weil es gibt ja vielleicht die Parallele zum Bloggertum, wo wir auch gerade die Debatte haben, dass die Leute sagen, ich habe aus Spaß angefangen, aber irgendwann möchte ich dann auch dafür für Kohle sehen?
Na, ich würde echt die Mehrzahl der Leute auf YouTube, würde ich ehrlich sagen, die wollen Kommunikation. Die stellen einen Clip rein, über den geredet werden soll, den sie anderen zeigen wollen. Das ist nicht unbedingt ein kommerzieller Hintergedanke. Die wollen auch gar nicht nach Hollywood oder so. Und auf der anderen Seite gibt es eben, und das merkt man natürlich gleich von Anfang an, wenn also eine Qualität dahinter steckt, auch ein Anreiz, meistens auch ein seriales Format, also dass man quasi über längere Strecken hinweg Zuschauer bindet an sein Produkt oder an seine Show, dann ist es die Wahrscheinlichkeit zumindest, sage ich mal, auch viel höher, dass man da dann irgendwo rauskommt in die einen oder anderen Form. Dann.
Gut, wir haben jetzt, glaube ich, noch so 10, 15 Minuten, nehmen wir noch ein paar Fragen rein.
Zwei Anmerkungen vielleicht noch, weil es darum ging, welche Modelle vielleicht der Vorfinanzierung schon existieren. Also im Musikbereich gibt es das ja schon, einstürzende Neubauten zum Beispiel, die ihre Projekte oder CDs, jetzt die aktuelle wird auch wieder so finanziert. Die haben natürlich einen Namen, also insofern knüpft das an das an, was da drüben gesagt wurde, Scorsese oder ähnliche Leute schaffen das möglicherweise. Und klar muss man natürlich immer die Frage stellen, dass da Leute von leben müssen. Also es kann nicht so sein, dass sich eine Kultur entwickelt, dass Dinge nur noch verschenkt werden, die im künstlerischen, kulturellen, was auch immer innovativen, kreativen Bereich tätig sind. Das ist völlig krank. Das ist Schwachsinn. Insofern, wenn man überlegt, oder das sind schöne Einsteigerprojekte, 10.000 Euro für eine Produktion eines Films, davon kriegst du im normalen, weißt du auch, Kinobereich im schlechtesten Fall nicht mal die Verlagsrechte für 30 Sekunden eines Musiktitels in einem Kinofilm. So. Insofern, da gibt es dann Leute, die dafür dann richtig tätig sind, die arbeiten manchmal für die Musikrechteklärung ein Jahr, um überhaupt die gesamten Musikrechte für einen Kinofilm zu klären. Die müssen natürlich bezahlt werden. Und diese Titel, die da drin sind, und da fällt das wieder darauf zurück, das, was du sagtest mit der Datenbank, halte ich insofern für illusorisch, weil das ist genau das Fund der Verlage, der Medienkonzerne, die Urheberrechte bzw. die Verwertungsrechte zu besitzen. Die geben sie nicht aus der Hand, auch nicht in Mikrobereichen oder so. Weil das ist genau das, und da bündeln sich natürlich im Moment auch gerade die ganzen Fronten. In Zukunft wird derjenige Geld verdienen, der Urheberrechte schafft oder hat. Jetzt also, schon so, aber das sortiert sich im Moment gerade nochmal neu. Also wo versucht wird, wo die Medienhäuser sozusagen also wieder bündeln und fusionen und in verschiedenen Bereichen das also zusammenzutragen. Das nur als Anmerkung dazu. Also für mich interessant eigentlich im Bereich Kino, wurde nicht so sehr drüber gesprochen, ist was mit der Demokratisierung oder sozusagen der Verbilligung der Produktionsmittel einhergeht, dass damit möglicherweise in Zukunft die Budgets niedriger sein werden. Also mit das Teuerste am Film ist das Auskopieren auf Zelluloid. Filmrollen, das kostet richtig Geld und Schotter. Durch die Digitalisierung wird sowas günstiger, preiswerter. Budgets in den USA von Schauspielern berechnen sich oft nach dem Gesamtbudget. Die werden dann geringer, die Gagen. Möglicherweise, also das sind so für mich Szenarien, wo man mal drüber reden könnte, aber wahrscheinlich nicht heute und nicht hier.
Gibt es noch weitere Fragen?
Ganz an. Hallo? Okay. Eine ganz andere Frage, nämlich eher zur Konvergenz, die sich ja jetzt für den Film im Internet auftut. Das heißt also gerade jetzt bei Dokumentation zum Beispiel mit den Einblendungen, dass man mittels Tastendruck hier jetzt zum Beispiel auf folgende Webseite mit weiterführenden Informationen oder eben auf jenen Film mit näherer Erklärung zu diesem Thema weitergeführt wird, um dann mittels Tastendruck wieder zurückgeführt zu werden zu dem ursprünglichen Beitrag, den ich mir gerade angeguckt habe. Wie seht ihr da eventuell die Entwicklung? Weil das finde ich gerade in Bezug auf die Möglichkeiten im Netz noch sehr interessant. Hat jetzt natürlich nichts mit Geld zu tun.
Also eher über die Machart, ob man quasi Hyperlinks in Filmen
dann anbietet. Ja, ABC anbietet. In Australien, glaube ich, hat so eine Seite. Du kannst einen Hauptbeitrag ansehen und während des Beitrags werden immer Einblendungen gemacht, dass man hier eine weiterführende Stelle findet, wo nochmal nähere Informationen dazu kommen.
Starship Troopers, do you want to know more?
Kann quasi. Sein. Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, das finde ich halt sehr faszinierend, weil es dann halt die Möglichkeit gibt, ähnlich wirklich wie halt bei Wikipedia mittels Links sich das Wissen anzutrainieren, hier sozusagen zum Beispiel auch durch Filme geleitet wird. Oder aber halt so Dokumenten.
Also ich möchte ganz kurz was zu sagen. Ich kann es mir für Sachfilme, Dokumentationen vorstellen. Im Spielfilm, glaube ich, ist es eher schwierig, genau wie ich eigentlich nicht daran glaube, dass es jemals tatsächlich interaktive Sachen gibt, die sich durchsetzen werden. Ich glaube nicht,
Das glaube ich auch für dich
nicht. Ich glaube wirklich nicht, dass Leute auf lange Sicht Lust dazu haben, zu entscheiden, soll die Story jetzt so oder so weitergehen. Aber ja, aber es interessiert keine Sau.
Es wäre ja schon mal ein Anfang, wenn man das linearste Medium, was wir kennen, nämlich Film, nämlich Bewegtbild, mal ein wenig hyperlinkifizieren würde. Und da gibt es ja erste Ansätze mit Klick-TV zum Beispiel, finde ich von der Usability noch nicht wirklich überzeugend. Aber das ist halt ein Flash-Player, mit dem man einzelne Stellen im Film anspringen kann und diese einzelnen Stellen halt auch extern verlinken kann. Das heißt, man hat irgendwie 20-minütigen Film und ich kann Minute 17 verlinken extern aus meinem Blog. Und das finde ich hochinteressante Ansätze.
Sind das fiktive, sind das Doku-Filme? Oder
kann man natürlich...
Also wofür wird es hauptsächlich genutzt?
Bisher wird es, glaube ich, experimentell genutzt. Ich habe es noch nicht in der freien Wildbahn gesehen.
Also ist das so ein bisschen wie bei Flickr, wo man auch Bereiche markieren kann, zu denen man dann nähere Informationen...
Du kannst quasi den Zeitstrahl markieren. Man kann übrigens auch im Flash-Player dann einzelne Segmente des Films kommentieren. Also das ist, da tut sich gerade einiges und da warte ich auch noch drauf irgendwie, weil momentan ist ja wirklich Start, Stopp, Vorspulen irgendwie das Einzige, was man machen kann mit so einem Film, und das ist ein bisschen mau.
Es gibt auf DVDs ja die Trivia-Tracks, die dann passend zu jeder Filmszene einbauen, dass das und das Lustige beim Dreh passiert ist oder wie irgendwas gedacht war, oder bei, was ich, MTV hatte ja diese Pop-Up-Videos, wo zu Videos dann Sachen kommen, und das übers Netz quasi zu realisieren.
Oder? Wir haben auch sehr wenig Kontext. Also ich finde bei Videos auf YouTube oder sonst wo, Einsatzbeschreibung, mehr ist nicht. Ist natürlich bei manchen auch unsinnig, überhaupt Beschreibung, aber gerade bei journalistischen Sachen oder so, denke ich durchaus, dass man auch Anreize, also leserische Anreize für das Sehen machen muss, dass man quasi noch ein bisschen drumherum schreibt, dass man ein bisschen mehr Kontext gibt, wo es dann weitergeht und so weiter. Also die Formen sind auch meiner Meinung nach noch nicht wirklich etabliert. Wie packe ich ein Video zusammen mit Text, mit von mir aus Audio und Bildern? Also dieses Zusammenspiel ist noch nicht wirklich definiert.
Wir sind noch ganz am Anfang. Hervorragend.
Und doch schon fast am Ende. Haben wir noch Fragen? Ansonsten würde ich vielleicht...
Ja, ich würde gerne noch mal was fragen. Eure Meinung beim Thema Finanzierung. Gibt es ja Rundfunk, Fernsehen seit 50 Jahren, das öffentlich-rechtliche System, das sich mehr oder weniger gut funktioniert, zumindest bei uns in Deutschland. Ist es aus eurer Sicht Internet in irgendeiner Form tragbar, denkbar, oder ist es sowieso tot?
Ja, wer möchte antworten?
Also es gibt diesen, es gab ein Konzept, oder es gibt auch noch Fair-Sharing, wo versucht wurde, eine Art Flatrate für Inhalte, die übers Netz distributiert werden, zu etablieren. Das wäre eine Sache, also wenn, sagen wir, du hast 100.000 Downloads erreichen können mit irgendeinem Clip, und dann wirst du danach aus einem Topf bezahlt, der wie die GEZ zusammengebracht wird. Ist aber noch nicht so weit, dass es, glaube ich, auch nur besprochen wird in entsprechenden Stellen.
Kannst du noch was dazu sagen, Bertram? Oder wie?
Naja, also ich glaube, die ist halt immer so das Problem der Konkurrenz, ne? Also das ist ja dieses 0,75% der Öffentlich-Rechtlichen dürfen überhaupt, oder ihre Mittel dürfen fürs Internet ausgegeben werden, und dann inwieweit treten sie in Konkurrenz zu anderen? Aber ich meine, inwieweit brauchen wir sie? Wenn zum Beispiel Mario mit seinem elektrischen Reporter eine Nische wirklich bedienen kann und das auch kommerziell erfolgreich, oder zumindest, dass er davon leben kann, brauchen wir dann auch die Öffentlich-Rechtlichen, die uns jede andere Nische machen, oder finden sich da nicht von alleine schon die Leute, die das quasi machen und diese Nischen von sich aus bedienen?
Wo würdet, oder was würdet ihr euch für die nächsten 5 Jahre, ich meine, 10 Jahre ist immer so ein gewaltiger Zeitraum, was würdet ihr euch für die nächsten 5 Jahre an Weiterentwicklung oder vielleicht sogar Neuentwicklung oder neuen Impulsen wünschen? Gehen wir nochmal der Reihe nach. Durch, Mario?
Ja, ich warte ja noch auf ein Gerät, was wirklich das kann, was diese blöde Apple-TV-Kiste versprochen hat. Nämlich, dass das wirklich Internetvideo und die Glotze endlich mal konvergieren. Ich möchte da RSS-Feeds abonnieren, ich möchte einen Multiformat-Player haben, der sich einfach einen Scheißdreck drum kümmert, ob das jetzt WMV, MP4 oder DivX ist. Und da fröhlich durchnavigieren können, ohne vorher ein Studium in Informatik absolviert haben zu müssen.
Wie konsumierst du Medien, Bewegtbilder im Moment am liebsten?
Im Moment am häufigsten auf dem Notebook, ja.
Welche Rolle spielt Fernsehen und klassische Kino, Videothek? Spielt das noch eine Rolle für dich?
Kino ja, Fernsehen nein. Also, das Sport, ja. Fußball.
Stefan?
Also,
Entschuldigung, gehen wir da rein. Bertram?
Also ich denke, oder ich wünsche mir, dass viele Prozesse einfacher werden. Ein Videoblog aufsetzen, noch einfacher. Die Portale wirklich, dass wir Instanzen haben, von einem Portal aus zu allen anderen, von einer Plattform aus alle Kanäle bedienen. dass einfach die Verbreitung noch mehr, besser funktioniert und dass wir dann auch wiederum natürlich damit integriert haben, auch diese ganzen Fragen, wie können wir damit Geld verdienen, dass man da auch wirklich nicht nur eine Verbreitung integriert, sondern auch eine Bezahlung mit.
Auch noch ganz kurz, wie guckst du es an, also wie schaust du Medien, welche Medien konsumierst du noch und wie viel davon ist traditionell und wie viel ist experimentell?
Also hauptsächlich Internet und Fernsehen eigentlich nur am PC mit integrierter Karte oder wie das auch immer heißt und quasi da dann auch meistens zeitversetzt, weil das ja im Prinzip wie ein normaler Player dann auch funktioniert.
Kinofilme? Wie?
Kino sehr gerne. Also
wie guckst du Kinofilme?
Also nee, im Kino natürlich.
Aber wartest nicht, bis sie downloadbar sind oder bis sie in die Videothek kommen? Oder?
Nee, also ich muss ehrlich sagen, ich nutze noch meine Videothek um die Ecke. Mir persönlich ist es immer zu viel Aufwand, mich in irgendeine Tauschbörse zu gehen, ein paar Stunden zu warten, da laufe ich 5 Minuten zur Videothek, hole mir den Film und habe ihn gleich.
Also doch noch eine Chance für die klassische analoge Filmverbreitung. Stefan?
Na, also ganz konkret, und das ist, glaube ich, in 5 Jahren locker auch machbar, so würde ich mir wünschen, dass so einfach per Klick auf Play-Button, Vollbild, richtig hochwertige Qualität übers Netz streamen kannst, einen Film. Das wäre eine schöne Sache.